Und der Montagmorgen bringt einen schönen Espresso und einen Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose.
Wir könnten ja mal mit Belanglosigkeiten anfangen, den Montag entspannt angehen. Und eine Belanglosigkeit wäre ja, dass das vorvorletzte Wetten, das in Erfurt stattgefunden hat. Auf der anderen Seite ist die Aufmerksamkeit in der Region riesig groß, oder?
Na, aber nur in der Region. Wenn Sie die Einschaltquote sehen, ist das schon fast die letzte gewesen, sage ich mal. Niedrigste Einschaltquote aller Zeiten. Ja, es ist natürlich eine Zeit und eine Ära, die einfach zu Ende geht. Also diese großen Sendungen, die in der Familie gesehen worden sind, da hat eine Ausdifferenzierung selbst in den Familien stattgefunden, dass man sich nicht mehr beim Fernsehen miteinander trifft. Die einen haben iPad und schauen sich ohnehin ihre Dinge an, die Dritten sitzen an der Konsole und spielen irgendwelche Spiele. Das ist höchstwahrscheinlich vorbei und eigentlich nur ein Symptom für die Gesellschaft insgesamt, dass sie in Gruppchen zerfällt, und deswegen haben wir auch so viele egoistische Entscheidungen und egoistische Diskussionen.
Ich habe es ja versucht zu schauen, aber ich hatte immer wieder das Gefühl von Fremdschämen. Kann sein, dass es nicht mein Format ist, oder es ist wirklich einfach nur peinlich. Wie sehen Sie das?
Naja, ich habe die letzte Familiensendung dieser Art, die ich gesehen habe, war noch Kuhlenkopf, Schwarz-Weiß, EWG. Das heißt, da gab es nur zwei Programme Mitte der 60er Jahre. Das fand ich damals noch interessant, als Kind in 10 oder 15 Jahren. Da ging das noch einigermaßen. Es gab nicht viel Alternative, aber heutzutage schaue ich in der Regel in solche Sachen auch kaum rein. Ich habe zu der Zeit gesessen, die Gotha machen eine Festbroschüre nächstes Jahr über Willy Brandt und Gotha, Tivoli. Die haben ja viele Hintergründe, und der hat ja auch in Gotha damals eine bedeutende Rede auf dem Markt gehalten, 1990. Und ich hatte vorher mit ihm eine Fahrt durch den Thüringer Wald und habe ein bisschen geschwatzt, Interview für die Zeitung gemacht, und die wollten jetzt noch ein bisschen, sagen wir, Atmosphärisches dazu haben. Das heißt, ich hatte gut zu tun, ich musste nicht unbedingt dahin schauen, aber ich glaube schon, es hängt natürlich auch stark an den Leuten, die sowas machen, wenn die charismatisch sind, wenn ihnen die Sympathien zufliegen. Sehen Sie, den Gottschalk, der hat einfach, sag ich mal, dazu gepasst, und den hatten Sie ja schon mal in der Versenkung gehabt, dann ist er wiedergekommen, hat es wieder hochgebracht. Also da gibt es einfach eine Symbiose, die nicht zu ersetzen ist und so weiter. So, schauen Sie uns dann die auch an. Ich meine, der kann vieles machen, der Lieblingsschwiegersohn aller Schwiegermütter. Das heißt also, ich glaube, haben die nicht beim CDF mal sogar die größten Deutschen ermittelt, und da ist der vor Goethe gekommen, ja, ja, auch. Also ich will nur sagen, die Welt steht Kopf, und da ist es klar, dass am Ende solche Sendungen nicht überleben. Aber wenn ein guter Mann das Richtige macht, dann zieht das immer noch die Leute an.
Bleiben wir mal bei Thüringen. Da ist ja im Moment die Sondierung in vollem Gange. Die Zeichen stehen auf Rot, Rot, Grün. Und trotzdem gibt es ja eine ziemlich aufgeheizte Diskussion um den Unrechtsstaat. Da kann man sich ja dem Thema juristisch nähern. Da habe ich mit einer Verfassungsschutzexpertin gesagt, eine Verfassungsrechtsexpertin aus dem Ausland, die sagt, naja, die DDR war formal natürlich ein Rechtsstaat, aber rein moralisch war es natürlich und praktisch ein Unrechtsstaat. Ist schwierig mit solchen Begrifflichkeiten?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das wird nur aufgeladen und instrumentalisiert. Natürlich war die DDR kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat. Sie war kein Verbrecherstaat in der Dimension, wie es vielleicht die nationalsozialistische Deutschland gewesen ist. Aber es ist natürlich vieles gemacht worden, und sobald es politisch wurde, ist es auch dann politisch entschieden worden und nicht rein juristisch. Also die Menschen waren vor dem Gesetz nicht gleich in diesem Land. Da kann man vieles verdrängen, vergessen. Aber Sie müssen verstehen, Herr Rose, hier geht es auch gar nicht um das allein. Also die Behauptung, da würden sich alle, die im Osten gelebt haben, beleidigt fühlen, das ist auch unsinnig, weil natürlich gab es viele dieser Übergriffe. Zum Teil sind Menschen, schauen Sie mal, in der DDR in den 50er Jahren auf der Straße weggefangen worden und haben die Leute dann in russische Lager gesteckt, nach Workuta, wo ich geboren bin. Wir kannten ja einige davon, einige sind umgekommen dort. Welcher souveräne Rechtsstaat macht denn so etwas? Und bis zuletzt haben sie die Leute verkauft für Devisen an den Westen. Nein, nein, hier geht es um was ganz anderes. Die linke Spitze in Berlin fürchtet den Ministerpräsidenten Ramelow in Thüringen. Die wollen den nicht. Das heißt, auch Gysi, die Lichtgestalt der Linken, will ihn wegschießen, eigentlich weghaben. Da gibt es eine lange Spannung über viele Jahre hinweg. Ramelow war ja mal kurz in Berlin, aber dann ist er dort weggemobbt worden. Und die haben natürlich Angst, in dem Augenblick, wo es einen Ministerpräsidenten gibt, verschiebt sich einfach der Mittelpunkt dieser Linken nach Thüringen, weil der natürlich viel bedeutender ist in der ganzen Auseinandersetzung. Schauen Sie sich mal an die Grünen an. Der Herr Kretschmann ist derjenige, der sozusagen die Musik bestellt und oftmals dann auch spielen lässt. Das heißt, das fürchten die jetzt da oben auch, die Güssis und die anderen und Sarah Wagenknecht und wie sie alle heißen, also die Ideologen auch in der Partei. Der Ramelow ist ein Pragmatiker. Insofern schießen die quer.
Ah, interessant, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das heißt,
das ist so ganz pragmatisch, so funktionieren Parteien. Das muss man dann natürlich auch etwas länger kennen, als jetzt einmal nur anhand der Nachrichten, die jetzt gerade hochkommen. Das heißt, also an dieser Stelle ist ein Machtkampf eigentlich in der Linken, da geht nicht ums Unrechtsstaat, sondern darum, wer hat künftig das Sagen in dieser Partei. Und Ramelow ist natürlich jetzt, sagen wir, ein Stegner in der SPD, der Parteivize ist, viel näher als Sarah Wagenknecht. Ja, das heißt also, er ist da viel kompatibler, pragmatischer, er will Lösungen hier haben, er will auch hinterher das Gefühl haben, wenn er Ministerpräsident ist, er hat etwas bewegt, auch für die sozialen Fragen. Die anderen in Berlin wollen Opposition bleiben und sein, damit sie poltern können, damit sie in Talkshows sitzen, damit sie, sag ich mal, jetzt etwas bequemer haben und keine Entscheidungen treffen müssen, die ihnen nicht gefallen. Das ist, ja, sag mal, einfach eine Situation in der Linken selbst, und da wird das Thema Unrechtsstaat und leider sage ich viele Menschen, die im Osten gelebt haben, auf diese Weise instrumentalisiert und eigentlich an dieser Stelle auch politisch ein bisschen betrogen.
Herr Lochthofen, was ist denn mit der Bundeswehr los? Die der Bundeswehr kritisch gegenüberstehen, die müssten ja eigentlich jetzt jubeln und sagen, also ist doch ganz gut, wenn die Truppe nicht funktioniert, wenn die Technik nicht funktioniert. Andererseits sagt Frau von der Leyen und Herr Gauck, wir müssen mehr Auslandseinsätze haben. Was ist das für eine Debatte?
Na, ich finde es erstmal sehr schön, dass diese ganze Gerede auch von Gauck und auch von der von der Leyen, dass man sich mehr sozusagen in der Welt zeigen müsste mit militärischem Gerät, dass das erst einmal ad absurdum geführt. Zweitens, wissen Sie erstmal jetzt, welche Jahrgang sind Sie? Wann sind Sie geboren in Gera eigentlich?
66.
66. Was für ein Glück wir hatten. Erstens, dass bei der Wende kein Schuss gefallen ist. Zweitens, dass nicht vorher schon was losgegangen ist. Sie stellen sich doch mal vor, die deutsche Technik in der deutschen Bundeswehr versagt überall. Da können Sie sich vorstellen, ich kenne ja die russische Armee einfach auch als Kind schon hier, also die Besatzungsarmee damals, wie schlecht die Technik gewartet war. Wenn da drei Panzer ausrücken sollten ins Manöver, blieben zwei liegen, sage ich mal auf gut Deutsch. Das heißt, da haben wir ein großes Glück gehabt, dass diese ganzen Raketen, so verrostet die waren, so schlecht die Elektronik war und so weiter, nicht irgendwann mal losgegangen sind. Das heißt, wenn selbst bei den Deutschen, die ja sonst normalerweise pingeliger sind in solchen Fragen, die Sache so schlecht steht, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie schlecht das eigentlich damals war. Das heißt, wir haben alle großes Glück gehabt. Und dann haben wir auch Glück für die Zukunft. Gott sei Dank, diese ganzen Systeme funktionieren nicht richtig. Das heißt, die Deutschen erstmal zu tun haben zu Hause. Und das ist auch gut so für viele junge Männer, die da nicht in diese Welt müssen, die ja zum Teil sehr rau ist da draußen. Das heißt, man sucht immer einen Konflikt, der für uns emotional und ans Herz gehen ist. Und dann fragt man, wollt ihr da nicht, dass wir helfen? Und dann zieht man los. Und das ist im Augenblick ad absurdum geführt. Das ist schon mal ganz gut. Und im Übrigen, ich meine, wenn wir schon mal beim Thema sind, ist der Posten eines Verteidigungsministers immer einer gewesen, um unliebsame Leute zu entsorgen. Mhm. Denken Sie an den Kohl, der hat den Röder dahin geschoben, der ist in der Versenkung verschwunden. Denken Sie an den Schröder, der hat den Scharping dahin gesetzt, der war der beste Schwimmer der Nation, aber nicht der Verteidigungsminister. Und von der Leyen, ja, ich sehe auch, da gibt es Schwierigkeiten. Und denken Sie mal an die Lichtgestalt der CDU, den unseren Freiherrn aus Bayern, wie der schnell entsorgt worden ist. Das heißt, dieser Bereich Verteidigungsminister, Innenminister, da kann jeden Tag einer aufstehen und Sie sind am Abend nicht mehr der Minister.
Noch ein letztes Thema, ich habe Sie lange nicht mehr damit belastet, dass die Industrie, das Wirtschaftssystem, die Finanzkrise, da sagen ja Finanzbeobachter, es fangen schon wieder neue Blasen an und aus der Finanzkrise 2009 ist nichts gelernt worden, es geht schon wieder los, jetzt kann man lesen, dass die Aufträge der Industrie zurückgehen seit 2009 in Deutschland, stehen wir vor einer neuen Wirtschafts- und Finanzkrise?
Krise noch nicht, aber Abschwung. Die Krise kann jetzt so in dieser Konzentration, wie sie stattgefunden hat, niemand so ohne weiteres vorhersagen. Aber das ist natürlich alter Marxismus, dass im Kapitalismus diese Situation immer wieder spontan herbeigeführt wird. Und ich würde mal sagen, da es bei den Tätern von der schweren Finanzkrise 2008, 2009, sei jetzt mal, es um Süchtige handelt. Das ist ja wie, wenn sie ins Casino gehen. Die Hälfte der Leute, die dort sind, verspielt und verjubelt alles, was sie haben. Das heißt, hier ist genauso, die zocken weiter, die mit dem großen Geld das Spiel, das reizt. Das heißt, an uns vorbei wird nach wie vor ganz groß, gezockt. Und solange die Politik das nicht unterbindet, und sie ist da am Gängelband, sie macht es nicht. Es gab ein bisschen Aufregung vor 4-5 Jahren und dann ist das vorbei gewesen. Das heißt, wir werden das nächste Mal schon wieder bezahlen müssen dafür und werden noch schlechtere Straßen haben und möglicherweise noch weniger in die Schulen stecken und in ihrer Bildung stecken. steigen können. Die Situation ist nicht geklärt, das ist vollkommen richtig. Und selbst in Deutschland ist eine Immobilienkrise nach dem Hype der letzten Jahre auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, das, was in Spanien beispielsweise seinerzeit dazu geführt hat, dass ganz schnell sozusagen eine Zuspitzung erfolgte.
Das heißt, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland und auch die Bundesländer sich darauf vorbereiten, dass EU-Gelder wegfallen, dass es mal weniger sein könnte, dass man sich tatsächlich darauf einstellt, dass die Finanzen weniger werden?
Naja gut, Deutschland insgesamt ist noch eine sehr propere Veranstaltung. Das heißt, wenn es in der Wirtschaftsentwicklung einen Knick gibt und der, sagen wir, das Wachstum sehr gering ausfällt, das ist ja immer noch ein Wachstum da. Andere Länder haben es dann natürlich noch viel schwerer. Aber schauen Sie sich mal unser schönes Thüringen an. Wenn wir eine rot-rot-grüne Regierung kriegen, das heißt natürlich wieder Ausgaben an bestimmten Stellen, wo sie auch ihrer Klientel, ihren Wählern, ihren Freunden einen Gefallen tun müssen. Und das in einer Situation, wo einfach der Solidarzuschlag und alles zurückgeht, alles, was damit zusammenhängt mit dem Geld, also mit den europäischen Mitteln, mit dem großen Programm, das Deutschland aufgelegt hat bis 2019. Ja, bei uns geht es um hunderte Millionen bei so einem kleinen Land. Und da sehe ich noch nicht, diejenigen, die das stemmen können.
Umso spannender, wie eine zukünftige Regierung aussehen wird und was sie dann vorhaben. Wir werden das weiter verfolgen und vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, hoffentlich.
Wunderbar, ich freue mich auf den nächsten.
Herr Lochthofen, gute Reise, denn Sie sind jetzt viel unterwegs und lesen aus Ihrem neuen Buch.
Ich bin heute in Dresden, morgen in Leipzig und dann in Frankfurt, also es geht flott hintereinander her.
Dann viel Spaß und bis nächste Woche. Danke.
Alles klar.
Tschüss.